Peter Hane war mal in einer Talkshow und da sagte jemand zu ihm: Ich glaube doch eher an den Osterhasen, als dass Jesus auferstanden ist. Und dieser Mann kam sich noch wahnsinnig originell vor dabei. Eigentlich ist diese Aussage richtig dumm. Denn viele hundert Zeitgenossen hatten Jesus als den Auferstandenen gesehen. Wir können es nachlesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 3. Da schreibt Paulus: Denn ich habe euch allererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, und so weiter. Es gibt über 500 Zeugen, die Jesus lebendig gesehen haben. Und ohne Ostern und Auferstehung würden wir auch alle heute gar nicht hier sein. Ohne Ostern und Auferstehung gäbe es auch kein Christentum mit all den Werten, die unsere Kultur geprägt haben. Menschenwürde, Menschenrechte, Gleichheit nach dem Gesetz, Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Aber der größte Beweis, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt, ist doch, dass er Menschen damals verändert hat und auch heute noch verändert. Dass er das Leben von Menschen total umgekrempelt und erneuert hat. Gibt es einen unter uns, dessen Leben durch den Osterhasen verändert worden ist? Der mögt bitte aufstehen. Vielleicht, es kann sein, dass der eine oder andere ein bisschen zugenommen hat durch den Osterhasen. Das ist aber auch die einzige Auswirkung. Aber Jesus hat das Leben von Menschen total verändert. Und auch hier könnten es viele bezeugen. Oder vielleicht kann einfach mal jemand vorkommen, der in ein paar Sätzen sagen möchte, wie Jesus sein Leben verändert hat. Vielleicht jemand, der sich sonst ein bisschen schwer tut zum Reden, aber es einfach mal auf dem Herzen hat, in ein paar Sätzen zu sagen: Jesus hat mein Leben verändert. Vielleicht gibt es jemanden, der so mutig ist und einfach vorkommen mag. Ja, danke, Christel. Sonst noch jemand? Meine Frau lässt mich nicht im Stich.
Ja, ich möchte auch bezeugen, dass Jesus mein Leben verändert hat. Also ich war früher sehr schüchtern und sensibel und hätte mich jetzt da auch nicht so leicht überwunden, mich da vorzustellen. Das hat der Herr gewirkt. Und mir ist auch wichtig, dass Jesus in meinem Alltag lebt, dass ich ihn jeden Tag erleben darf. Und das heißt, dass er zu mir redet, dass er mich ermutigt, wenn ich traurig bin, aber auch ermahnt, wenn ich gesündigt habe. Und ja, und dass er mich leitet, auch in kleinen alltäglichen Dingen. Und ja, das möchte ich bezeugen. Das finde ich so toll am Glauben und an Jesus, dass er kein Gott für den Sonntag ist oder für besondere Anlässe, sondern für den Alltag. Und mein Alltag läuft auch nicht immer gut. Manchmal läuft es auch ziemlich schief oder ich bin genervt und gereizt und ungeduldig mit den Kindern. Aber das liegt dann nicht am Herrn, sondern an mir, dass ich aus eigener Kraft agiere und aus eigenen Vorstellungen. Aber ich kann bezeugen, dass Jesus lebt.
Dankeschön. Sonst noch jemand? Dürft euch alle einfach hinten anstellen.
Ja, ich möchte auch bezeugen, dass Jesus mein Leben total verändert hat und dass ich auch jeden Tag froh bin, dass er mich immer noch bewahrt vor so vielen schlechten Wegen, die ich auch sehe, wo ich denke, oh, da könnte ich jetzt reintappen und da. Es gibt immer noch viele Fallen, wo ich reintappe, aber durch die Führung von Jesus sind es viele weniger und da bin ich einfach sehr dankbar.
Ja, Dankeschön.
Ich habe jetzt lang gezögert, ob ich komme oder nicht, aber ein Aspekt, den hat noch keiner genannt und den hat Jesus in meinem Leben gemacht. Ich habe mich mit 25 bekehrt und bis dahin habe ich ein zielloses Leben geführt und ich habe mich oft gefragt, wozu lebe ich? Und seit ich Jesus in meinem Herzen habe, weiß ich, wozu ich lebe. Und bei allem, was mir so widerfährt, ist das die Hoffnung einfach. Und auch wenn ich manchmal weinen muss oder so, dann denke ich oft an das, was in der Offenbarung steht, dass er mir die Tränen selber mal abwischen wird und dass es keinen Schmerz und nichts mehr gibt, wenn ich Rückenschmerzen habe. Und das ist einfach eine Hoffnung, die mir im Alltag hilft und das gebe ich nie wieder her.
Ja, bisher haben wir nur Frauenstimmen gehört. Also Jesus verändert auch Männer. Und es ist so, dass diejenigen, die mich kennen von früher, die wissen auch, dass wir einen Betrieb hatten, also meine Eltern. Und ich bin der einzige Sohn. Wir hatten eine Winzerei, Weingut, und ich sollte es auch übernehmen. Das war auch mein Ziel. Ich wollte gerne, dass unser Betrieb nach vorne geht, dass wir ja eine Traubenlesemaschine oder so weiter kaufen, größere Scheunen bauen und so weiter. Das war mein Ziel mit meinem Vater zusammen, als Christus in mein Leben getreten ist. Dann weiß ich noch, stand ich einmal so ja beim Wein umfüllen. Wir hatten von riesige Tanks von einem zum anderen und dann habe ich so die Weinfässer angeschaut und habe dann gesehen, Martin, Wein erzeugen ist schon eine gute Sache, wenn man ihn recht gebraucht. Habe auch ganz gerne mal ein Gläschen getrunken, auch heute noch. Aber einen Menschen zu Jesus führen ist mehr wert als alles. Und es hat mein Leben grundlegend verändert. Und unter anderem bin ich auch deshalb da.
Ja, danke, Martin. Wenn Jesus nicht Leben verändern würde, stünde ich heute auch nicht hier. Ich habe früher Angst gehabt vor jeder Begegnung mit Menschen und überhaupt vorne zu stehen, das wäre mir früher unmöglich gewesen. Und so verändert einfach Gott Menschenleben. Und ich denke, jeder oder viele von euch könnten jetzt hier stehen und das auch bezeugen. Und weil er auferstanden ist und lebt, haben Christen Hoffnung. Über den Tod hinaus haben Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und deswegen hat mein Leben auch einen Sinn, trotz mancher P's, die unser Leben, unseren Alltag oft prägen. Probleme, Pech, Pannen, Prüfungen, Plagen, alles solche P's, die wir kennen. Aber es wirft dich nicht aus der Bahn, denn Jesus lebt. Er ist bei uns und er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Ich möchte heute aus vielen Zeugen der Auferstehung einen Menschen herausnehmen, eine Frau, deren Leben verändert worden ist, obwohl sie schon länger Jesus nachgefolgt ist, obwohl sie Jesus sogar gedient hat und obwohl Jesus bereits 7 Dämonen von ihr ausgetrieben hat. Ihr Name war Maria. Das war damals schon ein relativ häufiger Name. Deswegen steht in der Bibel, es war die Maria von Magdala oder Maria Magdalena. Von ihr lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 20. Sie hat übrigens zu den wenigen gehört, die am Kreuz geblieben waren. Es war so ähnlich wie gerade bei den Zeugnissen, drei Männer und eine Frau, drei Frauen und ein Mann, Entschuldigung, waren am Kreuz, als Jesus gestorben ist. Und es ist manchmal heute auch noch so das Verhältnis, wo fast alle verschwunden waren. Sie war die Erste am leeren Grab. Und doch hat ihr die Osterfreude gefehlt. Was war die Hoffnung der Maria von Magdala an Ostern? Es war einfach der Gedanke, einen wertvollen Menschen die letzte Ehre zu erweisen und sich vielleicht noch zu erinnern an die Segnungen, die Gott gegeben hat durch die Begegnung mit diesem Jesus von Nazareth. Und damit steht sie vielleicht stellvertretend auch für viele Christen, die noch zurückschauen können auf vergangene Segnungen, aber die keine lebendige Hoffnung für die Zukunft haben, die Traditionen pflegen, aber kein neues Leben an sich haben. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, dieses Beispiel. Ich habe mal gehört von einem Mann, der war im Gespräch mit anderen und dann kamen sie so drauf, was man alles mit Jesus erlebt hat. Und dann schickt er seinen Sohn auf den Dachboden und sagt, hol doch mal da oben, da steht so ein Ordner und da sind meine Erlebnisse mit Jesus drin. Und dann geht der Junge rauf und möchte diesen Ordner holen und dann kommt er zurück und sagt, deine Erlebnisse mit Jesus haben die Mäuse gefressen. Aber Jesus möchte, dass wir auch heute neu ihn erfahren, ihn erleben und auch heute bezeugen dürfen, Jesus lebt und er lebt in mir. Und wir wollen gemeinsam suchen an der Maria von Magdala, was sie zunächst von der Osterfreude abgehalten hat. Ich lese Johannes 20, Vers 1 bis 15. Dort heißt es, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatten, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Was hinderte Maria, sich an Ostern zu freuen, an der Auferstehung? Ich habe drei Punkte dazu. Das erste, ich denke, sie hatte Jesus nicht verstanden, als er noch unter ihnen war. So heißt es auch in Vers 9, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsste. Sie hat ihn nicht verstanden oder sie hat nicht richtig zugehört, vielleicht überhört, vergessen oder verdrängt. Auf jeden Fall, Jesus hat es oft genug gesagt, ich werde auferstehen. Ich nehme mal einen Text heraus, wo es Jesus seinen Jüngern gesagt hat, in Matthäus 16, ab Vers 21. Da sagt Jesus, beziehungsweise es heißt, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite, fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus spricht davon. Aber ich denke, die Jünger haben hier gerade den ersten Teil der Sätze gehört, dass Jesus leiden müsste und viel leiden müsse von den ältesten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und dann haben sie gar nicht mehr zugehört, dass Jesus gesagt hat, und er wird am dritten Tage auferstehen. Komischerweise haben die Feinde Jesu besser zugehört. Sie haben nämlich eine Vorsichtsmaßnahme ergriffen. Sie wollten das Grab bewachen, dass wenn Jesus aufersteht, so wie er gesagt hat, dass die Jünger das nicht sagen können. Also oftmals können die Ungläubigen besser zuhören als die Gläubigen. Die Frage ist, haben wir Jesus verstanden? Jesus hat uns vielleicht schon so viel gesagt und wir haben nur halb zugehört oder gar nicht. Es gab mal einen Mann, der noch nicht an Gott glaubte. Er wird als Kämmerer bezeichnet. Er kam nach Jerusalem, ist 2000 Kilometer gereist, um von Gott zu hören und um in den Schriften zu lesen, um sich einen Teil der Bibel zu kaufen. Es war wahrscheinlich eine teure und tolle Bibelausgabe mit Goldrand, würde man heute sagen, ein besonderer Papyrus. Und er saß auch auf seinen Wagen und las Jesaja und dann fragt ihn Philippus, den Gott dazu geschickt hat, verstehst du das auch? Verstehst du auch, was du liest? Und er sagt, wie sollte ich? Es war alles so schwierig. Da war von einem Schaf die Rede, das geschlachtet wird. Und er hat sich gedacht, du liebe Zeit, was hat es jetzt mit Gott zu tun, dass da ein Schaf geschlachtet wird? Und dann setzt sich Philippus zu ihm und fängt mit diesem Wort an und erzählt ihm das Evangelium von Jesus. Dieser Mann hat es nicht verstanden, aber er hat sich's erklären lassen. Und so geht es auch bei uns darum, dass wir nicht gleich die Bibel weglegen, wenn wir was nicht verstehen, sondern dass wir daran bleiben, dass wir es uns erklären lassen und vor allem, dass wir betend die Bibel lesen. Johannes 16, Vers 13 sagt Jesus, dass er uns seinen Geist senden wird, der uns in alle Wahrheit leiten wird, der uns auch solche scheinbar schwierigen Stellen der Bibel verstehen lässt und der uns einfach tiefer hineinführt, auch Gottes Wort zu verstehen. Und es ist so viel verborgen darin und es ist Freude darin, die auch der Maria von Magdala hier noch verborgen war. Sie hat es nicht verstanden. Das zweite Problem von der Maria war, dass sie Tatsachen fehlgedeutet hat. Es war eine Tatsache, dass der Stein weg war. Das kann keiner verleugnen. Aber dann fängt die Deutung an. Was hat sie gesagt? Sie haben ihn weggenommen. Sie hat nur den Stein gesehen, der weggerollt war, und ihre Deutung war, sie haben Jesus weggenommen. Jetzt ist auch noch die Leiche weg. Und dieser Satz, der geht durch das ganze Kapitel hindurch, der kommt ein paar Mal. Als die Engel da sitzen, da sagt sie, sie haben ihn weggenommen. Als Jesus vor ihr steht und sie Jesus leibhaftig vor sich sieht, sagt sie, hast du ihn weggenommen? Da sehen wir, wohin es führt, wenn wir in unseren Vorstellungen so vernagelt sind. Da hat Gott schon ein Problem gelöst. Wir kennen die Frage der Frauen, als sie zum Grab gehen und sich unterhalten und sagen, wer wälzt uns den Stein von der Tür des Grabes? Wer hilft uns da? Und jetzt ist der Stein weg. Wunderbar, können wir sagen. Und der erste Gedanke ist, da steckt der Feind dahinter. Da ist was Schlimmes passiert. Noch was Schlimmes. Kennen wir solche Fehldeutungen von Tatsachen? Ich habe heute früh eine Geschichte gelesen, in so einem Kinderbuch von Patricia St. John. So groß ist Gott, vielleicht kennen die Eltern noch dieses Buch, das ist ein recht schönes Vorlesebuch. Da ist von einer Missionarin die Rede in Nordafrika, die musste zu ihrer Mutter fahren, weil die Mutter krank war. Und es hat seit Tagen geregnet und die ganzen Flüsse waren überschwemmt und es war fast keine Chance, dorthin zu kommen. Dann schaut sie auf die Landkarte und sieht, ja, im Gebirge gibt es noch einen Weg, da könnte man vielleicht durchkommen, aber es sind auch Täler da, aber sie will es versuchen. Sie setzt sich ins Auto, fährt dorthin, es ist ganz neblig und dann kommen ihr Autos entgegen, der eine rollt seine Scheibe herunter und sagt, mögst du da runter? Da ist gesperrt, die Straße ist überflutet. Nachdem sie nicht umdrehen konnte, fährt sie noch weiter, bis sie praktisch zu der Überschwemmung kommt und da stehen die ganzen Leute aus dem Dorf und unterhalten sich. Immer wieder sieht man Autos hinfahren und wieder umkehren und sie bleibt stehen und denkt sich, ich schaue jetzt einfach mal. Und sie fragt die Leute, wie tief ist das Wasser? Ganz tief, sagen sie. Das weiß keiner, wie tief, aber es ist sehr tief. Dann fragt sie, wie weit geht es? Ist es sehr lange? Es war sehr neblig, man konnte das Ende nicht abschauen. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, wie weit, aber es ist sehr weit, ganz weit. Und dann zieht sie ihre Schuhe, ihre Strümpfe aus und läuft da hinein. Und die Leute denken schon, die ist verrückt. Und dann verschwindet sie so im Nebel. Und sie läuft immer weiter und sie merkt, es ist nur knöcheltief. Bis sie irgendwann dann auf die andere Seite kommt. Und mit Freuden kehrt sie wieder um zu ihrem Auto und erzählt den Leuten, ja, man kann durch, es ist nur knöcheltief. Ein Lastwagenfahrer schließt sich mit an und dann fahren sie da durch und kommen auf die andere Seite und haben einfach erfahren, es hat nicht gestimmt, diese Deutung. Natürlich, es war überschwemmt, aber es war nicht so, dass man ertrinken muss. Es war nicht tief. Das war eine Deutung, es ist sehr tief. Es war eine Deutung, es ist sehr weit. Das haben die Leute sich ausgerechnet, zurechtgedacht. Und so ist es auch manchmal in unserem Leben. Könnt manche Beispiele erzählen. Der eine hat vielleicht Kopfschmerzen am Morgen. Und Kopfschmerzen, ja, ist eine Tatsache. Aber was mache ich jetzt draus? Die Deutung wäre vielleicht, heute kann ich nicht in die Arbeit gehen. Heute habe ich bestimmt den ganzen Tag Kopfschmerzen. Oder der andere sagt, ich will jetzt beten und will auf den Herrn vertrauen. Und ich gehe jetzt in die Arbeit und plötzlich sind die Kopfschmerzen weg. Oder Gott hilft, die Kopfschmerzen zu ertragen. Das sind Deutungen aus einer Tatsache. Und so gibt es vielleicht vieles. Ich habe auch vor der Predigt habe ich gedacht, na, heute wird es nichts. Heute habe ich kein so gutes Gefühl. Aber ja, es sind Deutungen. Und ich denke, der Feind möchte uns auch oft einfach den Mut rauben, irgendwas zu tun, indem er uns eine Deutung vorlegt. Und so war es auch bei Maria von Magdala. Wie wäre es, wenn wir gerade heute an Ostern auch Jesus unseren Unglauben bringen, unsere falschen Deutungen, unsere falsche Sichtweise, wo wir dem Feind Gottes mehr zutrauen als Gott selbst. Jesus lebt. Er ist hier und das Grab ist leer. Was tut Maria? Sie läuft erstmal weg, statt der Sache auf den Grund zu gehen. Meine Frau sagt immer, man muss sich immer zu Ende wundern. Maria hat sich nicht zu Ende gewundert, sie hat nur gesehen, der Stein ist weg und sie läuft auch weg. Wie viele sind schon von Jesus weggelaufen, weil sie nicht gesehen haben, was sie in dem Moment sehen wollten. Aber Jesus ist gegenwärtig, auch mitten in unseren Alltagsereignissen, wie wir es gerade gehört haben, auch den scheinbar negativen. Er hört Gebet, auch wenn manches anders kommt, als wir es uns gedacht haben. Also Maria hat Jesus nicht verstanden, sie hat die Tatsachen fehlgedeutet. Und das Dritte, sie hatte auch eine falsche Vorstellung von Jesus. Vers 15, Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Ist doch komisch. Jesus steht vor ihr und sie meint, es ist der Gärtner. Sie erkennt ihn nicht. Vor lauter Weinen und Heulen kann sie nicht mehr klar sehen. Ist vielleicht uns auch schon so gegangen. Vielleicht ist Jesus für uns auch nur der Gärtner. Jemand, der für die äußeren Anlagen zuständig ist. Der mal alles schön umgraben soll, was nicht mehr so gut ausschaut. Der alles schön machen soll, alles pflegen soll, was nicht so gut geraten ist. Der schöne neue Pflanzen pflanzt, der so wie heute einen schönen Frühlingstag macht, wo alles wieder sprießt und blüht. Jesus nur der Gärtner. Deshalb sagt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 18, besorge dir Augensalbe, lass dir die Augen öffnen. Und später sagt dann Jesus in Vers 20 in Offenbarung 3, ich, Jesus, stehe vor der Tür. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und das ist nicht irgendjemand, wenn Jesus vor der Tür steht. Das ist der Auferstandene. Es ist der Sohn Gottes. Er ist das Leben selbst. Er ist der Heiland. Er ist auch dein Herr oder er möchte auch dein Herr sein. Was war für Maria die Augensalbe? Wodurch kam die Osterfreude in ihr Leben? Wir lesen es weiter in Vers 16 in Johannes 20. Jesus spricht zu ihr: Maria. Nur ein Wort. Und da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Zwei Worte. Jesus sagt ihren Namen und sie nennt ihn Meister. Schlagartig ist alles klar. Das ist kein Gärtner. Das ist Jesus Stimme. Das ist jemand, der kennt mich. Ein Wort sagt alles. Und sie sagt Meister. Und damit drückt sie aus: Herr, du stehst über allem. Du sollst es Sagen haben in meinem Leben. Du weißt Bescheid. Du bist der Meister. Ein Wort von Jesus genügt, um dieser Frau echte Osterfreude zu schenken und noch mehr, sie zum Weitergeben der frohen Botschaft zu bringen. Vers 18 lesen wir weiter: Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Sie wird zur Evangelistin. Sie gibt die frohe Botschaft weiter: Ich habe den Herrn gesehen. Christus voskres, der Herr ist auferstanden, er ist ja wahrhaftig auferstanden, er lebt, ich hab's erlebt. Wenn du heute noch keine Osterfreude hast, dann hör, er ruft auch dich bei deinem Namen, so wie die Maria. Egal wie du heißt, Peter, Susanne, Reinhard, Monika, er ruft dich bei deinem Namen. So lesen wir auch in Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Oder im Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Er ruft sie auch mit Namen. Hör auf, Jesus davon zu laufen. Lass dein falsches Bild von Jesus. Er ist nicht nur ein Gärtner. Er ist auch kein Weihnachtsmann, er ist auch keine Oblade und auch kein Leichnam. Er lebt und er will auch in dir leben. Deswegen, wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, dann nimm ihn heute an und sag's weiter, was Jesus auch in deinem Leben getan hat. Der Herr schenkt uns allen viel Gnade und Freude an diesem Ostertag. Amen.